finde das gerade als Wissenschaftlerin eigentlich sehr gut, wie das im Moment läuft, dass man ja zum großen Teil selber in der Hand hat, was man bekommt. Es ist durchaus so, dass es Fake News gibt. Also es ist auf jeden Fall gut, dass es unabhängige Medien gibt, dass wir Journalisten haben, die eben vertrauenswürdige Berichte schreiben. Da hilft der Wissenschaft ja quasi zu einer neuen Popularität.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Die Corona-Pandemie wirft viele neue Fragen in allen Lebensbereichen auf. Hier im Podcast geben Wissenschaftler Antworten und Einschätzungen dazu. Jeden Tag eine andere Wissenschaftlerin aus einem anderen Fachbereich zu einem anderen Thema. Heute geht es um die Frage, was Medien in der Corona-Krise richtig und was sie falsch machen. Zu Gast ist Professor Sonja Utz. Sie ist Leiterin der Nachwuchsgruppe Soziale Medien am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen. Frau Utz, welche Rolle spielen die sozialen Medien in der Corona-Krise?
Die sozialen Medien spielen eine sehr wichtige Rolle in der Corona-Krise. Also zum einen, weil sie wie bislang auch helfen, soziale Beziehungen zu pflegen. Aber das wird ja im Moment nochmal wichtiger oder geht fast nur noch über Medien, seitdem die meisten Leute zu Hause sitzen. Und zum anderen, weil die Corona-Krise ja eine Stresssituation darstellt und soziale Medien verschiedene Möglichkeiten der Stressbewältigung bieten. Also da wird da in der Forschung von eher problemorientierten Methoden wie sich Informationen suchen gesprochen, eher emotionsbasierte Stressbewältigungsmethoden wie, dass man soziale Unterstützung sucht oder auch, dass man sich einfach mal ablenkt. Und all das können sie ja mit sozialen Medien machen.
Und das hilft auch dann, wenn die sozialen Medien selber voll mit Corona sind und diese ganzen anderen Aspekte, die man üblicherweise da findet, im Moment eher keine große Rolle spielen.
Ja, das hilft auch dann, weil man sieht ja auch, dass es anderen Leuten genauso geht zum Beispiel. Also viele teilen ja gerade Bilder vom Homeoffice, aber man kriegt auch wichtige Informationen und zwar nicht unbedingt, also nicht nur zu Corona, sondern auch, wie man Videokonferenzen für die Arbeit abhält oder wenn man daheim mit den Kindern sitzt, dann gibt's ja Tipps von entweder Eltern oder Pädagogen, wie man die dann am besten den ganzen Tag beschäftigen könnte. Also all solche Informationen sind ja durchaus sehr hilfreich in der Krise.
Und welche Rolle spielen die klassischen Medien, also der professionelle Journalismus?
Der spielt auch eine wichtige Rolle, aber da liegt der Fokus vor allem auf der Information. Also die klassischen Medien geben ja Informationen zu den Fallzahlen, den Maßnahmen der Regierung, wie man sich verhalten sollte und so weiter.
Ist es gut oder ist es schlecht, dass es so eine Art Aufgabenteilung zwischen sozialen Medien und klassischen Medien gibt? Also die einen für die emotionale Unterstützung und den alltagspraktischen Hinweise und das andere eher, um sich zu informieren, um up-to-date zu sein, wie weit die Pandemie fortschreitet?
Also es ist auf jeden Fall gut, dass es unabhängige Medien gibt, dass wir Journalisten haben, die eben vertrauenswürdige Berichte schreiben und die eben auch die Zeit haben, zum Beispiel für längere Hintergrundrecherchen. Das haben wir auf den sozialen Medien oft nicht so. Ich würde allerdings nicht so strikt zwischen diesen zwei Welten trennen, weil es ist ja auch so, dass all die großen Printmedien, die Fernsehsender, die haben ja auch alle Profile auf sozialen Medien. Und viel von dem Content, den Sie sehen in Ihrem Social Media Stream, ist ja eigentlich nur ja klassische Printmedien oder Fernsehberichte, die da eben auch geteilt werden. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass die klassischen Medien auch aufgreifen, was auf den sozialen Medien passiert. Also so eine ganz scharfe Grenze ist es sowieso nicht.
Im Moment hört man aber, was die sozialen Medien betrifft, vor allem von Gerüchten, die da verbreitet werden. Also Fake News, die Frage, kommt das Virus wirklich aus China oder hat es Bill Gates erfunden? Welche Kuren, die man anwenden kann, damit man es nicht bekommt. Ist das nur eine besondere Wahrnehmung oder werden in der Krise tatsächlich mehr Gerüchte verbreitet als sonst?
Sehen Sie das in Ihrem eigenen Social-Media-Feed oder hören Sie eher, dass es so ist?
Man hört es eher so, dass es so ist.
Ja, ich glaube nämlich auch, dass es eher so ist, dass man das hört. Also es ist durchaus so, dass es Fake News gibt, was Sie genannt haben, das möchte ich gar nicht bestreiten. Es ist aber auch so, dass man das Problem eher in WhatsApp-Gruppen hat, als auf jetzt sozialen Medien wie Facebook. Was auch daran liegt, dass man auf den WhatsApp-Gruppen weniger Kontrolle hat. Also Facebook gibt sich im Moment sehr große Mühe, um das einzuschränken. Also wenn man sich einloggt, bekommt man so eine Informationsbox. Die nennen einem für jedes Land spezifisch verschiedene vertrauenswürdige Quellen, von denen man sich Informationen holen sollte und so weiter. Also das ist das eine. Wir haben die Fake News zwar, aber da wird versucht, die zu korrigieren. Und das andere ist, dass ich glaube, dass viele Leute in ihrem Social Media Feed zum einen auch die die richtigen Informationen haben. Also ich denke zum Beispiel an diese Flattening the Curve, da gab es ja verschiedene Simulationen.
Das heißt, dass man die Infektionskurve abflachen muss, damit die Krankenhauskapazitäten nicht überlastet werden.
Ja, und das hatte ich auf Twitter, auf Facebook, das habe ich von verschiedenen Menschen wiederholt geteilt bekommen. Also sowas ist ja auch sehr dominant.
Aber da fragt man sich ja doch immer, nehmen Sie das so wahr, weil Sie sozusagen in der richtigen Community unterwegs sind in den sozialen Medien? Oder ist es tatsächlich breit so, dass es alle trifft? Also gibt es heute diese Filterblasen, von denen man ja immer spricht, dass man eben immer das wiedergespiegelt bekommt, was man selber ohnehin denkt oder wie man selber ohnehin unterwegs ist, dass das jetzt in Ihrem Fall dann dazu führt, dass Sie eher die guten Nachrichten oder die richtigen Nachrichten bekommt? Oder gilt es für alle, also auch für diejenigen, die normalerweise vielleicht eher in einer Gesellschaft unterwegs sind, die anfälliger ist für Gerüchte?
Ja, da sprechen Sie einen sehr guten Punkt an. Also das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt auf sozialen Medien, dass man ja zum großen Teil selber in der Hand hat, was man bekommt. Also es gibt natürlich schon nochmal Algorithmen, die so ein bisschen ranken, was man jetzt vermutlich besonders interessant findet. Aber ich entscheide ja, mit wem ich mich auf Facebook befreunde oder wem ich auf Twitter folge. Und wenn ich da eher vertrauenswürdigen, seriösen Quellen folge, dann bekomme ich auch natürlich eher vernünftige Informationen. Wenn ich natürlich jetzt eher Impfgegner bin und mich schon davor mit eher solchen Leuten umgeben habe, dann werde ich vermutlich jetzt auch viel mehr von diesen Fake News sehen.
Sie haben Facebook angesprochen, dass auch die anderen großen Anbieter in den sozialen Medien, die anderen großen Intermediäre nennt man das, dass die klar filtern und versuchen, Falschinformationen, Gerüchte auszusteuern?
Also sie versuchen es jetzt auf jeden Fall deutlich mehr. Ich hatte vorhin gesehen, dass YouTube auch einen Link hat mit vertrauenswürdigen Quellen. Ich kann es jetzt nicht für ganz alle Medien sagen, aber es gibt da auf jeden Fall mehr Bestrebungen.
Sie würden insgesamt sagen, dass soziale Medien in dieser Krise eine positive Rolle spielen?
Ja, das würde ich auf ganz jeden Fall sagen. Es gibt schon ein bisschen diese Fake News, aber was es schon auch gibt, und ich glaube, das ist nicht nur meine verzerrte Wahrnehmung, in den verschiedenen Städten, Gemeinden gibt es ja auch zurzeit viele Initiativen, wie Leute sich gegenseitig unterstützen, also entweder Nachbarn für jemanden einkaufen gehen, der eine Risikoperson ist, oder dass man versucht, die lokalen Unternehmen zu stärken, indem man bei denen bestellt und nicht eben bei Amazon oder sowas. Also sowas wird ja auch sehr viel geteilt. Das ist ein Punkt. Dann wird es zum Teil direkt für die Krisenkommunikation genutzt, also nicht nur unbedingt auf Regierungsebene, aber zum Beispiel unser lokaler Bürgermeister nutzt Facebook und Instagram eigentlich ganz hervorragend, um gerade nochmal die jüngere Zielgruppe zu erreichen.
Man muss sagen, dass Ihr lokaler Bürgermeister in Tübingen Boris Palmer ist. Nein,
ich wohne in Nürtingen, also ich rede nicht über Boris Palmer.
Okay.
Aber Boris Palmer ist auch sehr aktiv auf sozialen Medien, das stimmt. Genau. Also dafür kann es genutzt werden. Was wir auch sehen, ist zum Beispiel auch auf Instagram, dass so ein Gefühl von Solidarität, wir haben ja so Hashtags wie wir bleiben zu Hause, verschiedene Challenges, dass Leute irgendwelche Fitnessvideos teilen oder versuchen gemeinsam solche Sachen zu machen oder teilen, wie man sich dann beschäftigen kann, wenn man den ganzen Tag daheim bleibt. Solche Sachen sind ja auch nochmal sehr wichtig in dieser Krise.
Hat das Netz kreativere Ideen und mehr Humor als reguläre Medien, seriöser Journalismus als Fernsehen und Rundfunk?
Man findet auf jeden Fall sehr viel kreative Ideen und sehr viel Humor darauf, das würde ich sagen. Ob die jetzt tatsächlich mehr Ideen haben oder ob das daran liegt, dass das ja die Plattform ist, wo es auch völlig okay ist, sowas zu äußern und die seriösen Journalisten nun mal seriös schreiben sollen, kann ich nicht sagen, aber es ist unglaublich, wie schnell die Leute immer auf alle möglichen Ereignisse mit neu kreierten Internet-Memes und so weiter reagieren.
Soziale Medien werden ja üblicherweise, jedenfalls wenn es um Heranwachsende, um Jugendliche und junge Erwachsene geht, eher kritisch beurteilt. Da sagt man, die sind irgendwie viel zu viel im Netz, viel zu lang, die vernachlässigen ihre analogen sozialen Kontakte. Ändert sich das in Zeiten von Social Distancing, also von der gewählten Quarantäne, der Einsamkeit, des Nicht-Miteinander durch die Gegend ziehens?
Ja, also ich würde schon mal der ersten Aussage ein bisschen widersprechen, weil das nicht dem aktuellen Forschungsstand entspricht. Also viele größere, längsschnittliche Studien zeigen, dass es eigentlich oft gar keine oder vernachlässigbar kleine Effekte der Social-Media-Nutzung gibt.
Ganz kurz, um das nochmal zu klären. Vernachlässigbare Effekte würde heißen, Jugendliche, junge Erwachsene, die viel im Netz sind, die jetzt sehr viel im Netz sind und die jetzt ihre sozialen Kontakte über Social Media nutzen und pflegen, das sind nicht junge Erwachsene und Heranwachsende, die sich da verlieren und ihre tatsächlichen analogen alltagsweltlichen Kontakte vernachlässigen?
Nein, würde ich nicht sagen. Und interessanterweise, diese Frage ist ja eigentlich schon so alt wie das Internet. Ich habe angefangen, mich in den 90er Jahren mit Internetforschung zu beschäftigen. Und damals machte diese Angst, dass die Leute nur noch in ihren Zimmern sitzen und mit Leuten virtuell nur kommunizieren, machte eigentlich noch viel mehr Sinn, weil da haben viel weniger Leute das Internet benutzt und man hat sich tatsächlich mit irgendwelchen Amerikanern ausgetauscht, die weit weg waren. Aber wenn wir jetzt heute diese Social Media anschauen, die Leute posten ja auch was. Und was posten sie denn üblicherweise, wenn jetzt nicht gerade Corona ist? Dann posten sie Bilder, wie sie im Urlaub sind, wie sie mit ihren Freunden Partys feiern.
Was sie essen.
Es ist ja nicht so, dass das nur eine Online-Welt ist, sondern diese Grenze zwischen Online und Offline verschwimmt für die ja oft völlig. Also auch wenn die irgendwo sind, dann haben sie ja das Handy dauernd in der Hand und reden wieder mit anderen Leuten. Aber das geht eben in beide Richtungen. Also meine Online-Freunde sind ja auch meine wirklichen Freunde.
Als Psychologin würden Sie sagen, dass wenn jetzt junge Erwachsene, Jugendliche viel stärker, noch stärker im Netz sind als sonst, als üblich, ist es eher ein gutes Zeichen?
Also ich denke, in dem Fall jetzt ist es schon gut, weil man muss ja irgendwas machen. Es hängt natürlich immer davon ab, was sie machen. Aber dadurch, dass man ja jetzt sonst keinen anderen Kontakt mit seinen Freunden haben kann, macht es durchaus Sinn, weil sonst fällt einem ja wirklich die Decke auf den Kopf. Also entweder geht es ja um die Kontaktpflege oder auch wenn einem das alles zu viel wird mit den eher pessimistischen Nachrichten, dass man sich halt einfach mal eine Weile lang irgendwelche lustigen YouTube-Videos anschaut oder irgendwelche Witze macht und teilt. Das hat ja durchaus eine wichtige Funktion.
Würden Sie auch sagen, wenn man sich jetzt einsam fühlt und alleine ist, dass man da bei Facebook, Instagram, WhatsApp Trost findet?
Da kann man auf jeden Fall Trost finden. Also ich würde jetzt bei sowas denken, dass WhatsApp eher nochmal Sinn macht. Also man weiß schon, dass in privateren Kommunikationskanälen, wo eben nicht jeder mitliest, dann auch eher intimere Kommunikation stattfindet. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich unter der Situation leide und mich sehr einsam fühle, dann bringt es wahrscheinlich mehr, wenn ich mich mit einem guten Freund eine halbe Stunde lang unterhalte, als wenn ich jetzt auf Facebook was teile. Aber es gibt durchaus Studien dazu, dass wenn Leute auf Facebook um Rat fragen, weil sie eben ein Problem haben, dass wir dann auch online mehr soziale Unterstützung erfahren.
Und da würde man jetzt tatsächlich unterscheiden zwischen eher öffentlichen sozialen Medien wie Facebook und Instagram, wo man in der Regel die Dinge, die man teilt, öffentlich teilt, und WhatsApp, einem sozialen Medium, in dem man eher privat mit seinen Freunden, mit befreundeten Gruppen kommuniziert.
Genau, zum einen kann man die Medien unterscheiden, aber auch innerhalb von Facebook. Also wir haben da auch Studien gemacht. Also ich kann ja meinen Status an alle schicken, ich kann den nur an eine Subgruppe schicken und ich kann ja auch innerhalb von Facebook private Nachrichten schreiben. Und auch da findet man, dass eben innerhalb von Facebook in den privaten Nachrichten die intimere Kommunikation und die nicht ganz so positive Kommunikation stattfindet. Und in der öffentlichen haben wir halt diese starke Positivitätsnorm, dass man sich da immer als glücklich, erfolgreich und so weiter darstellt.
Das ist ja erstaunlicherweise auch tatsächlich so, das zeigen ja auch Ihre Studien, dass Menschen, die in nur sozialen Medien anderen Menschen folgen, sich hinterher in der Regel eher schlechter fühlen, weil sie eben nicht so perfekt sind oder nicht so schön oder nicht so schlank. Ist das jetzt tatsächlich anders?
Also ich habe jetzt natürlich keine neuen Studiendaten seit Corona. Also generell ist es so, dass man schon diesen Effekt findet für Leute, die soziale Medien überwiegend passiv nutzen. Das heißt, die eigentlich nur lesen, ohne selber was zu posten, dass die dann durch diesen sozialen Vergleiche, weil man immer die tollen, schönen, erfolgreichen anderen sieht, neidischer werden. Das gilt aber auch nicht für alle gleichermaßen. Also man findet das vor allem auch für Leute, die sowieso generell eher neidisch sind, für Leute mit einem niedrigeren Selbstwert oder auch Leute, die sich generell häufig mit anderen vergleichen. Wir haben zum Beispiel auch gefunden, dass die Leute eigentlich nochmal viel häufiger angeben, dass sie sich für die Person, die das positive Erlebnis teilt, mitfreuen. Also vor allem, wenn es ein enger Freund ist. Wir haben aber eben ja schon bei dieser kleineren Gruppe diese Tendenz, dadurch, dass wir diese Positivitätsnorm haben, dass sich alle so toll darstellen, dass das Neid auslösen kann. Und jetzt auch ohne Studienergebnisse zu haben, würde ich annehmen, dass wir im Moment ja weniger von diesen ganz, ganz positiven Bildern haben, weil im Moment kann eigentlich niemand Urlaubsbilder posten. Man kann nicht schön auf einer Party mit Freunden feiern oder auch nur im schönen Restaurant sitzen. Und natürlich gibt es vermutlich Influencerinnen, die sich immer noch jeden Tag aufteilen. Aber man sieht eigentlich ja auch gehäuft jetzt Leute, die halt in irgendeinem T-Shirt im Homeoffice sitzen. Also von daher sollte die Menge der neidauslösenden Posts geringer werden.
Sie haben eben gesagt, dass für junge Erwachsene die virtuelle und die analoge Welt, also ihr reales Leben und das virtuelle Leben ineinander verschränken und verschwimmen. Wir haben ja jetzt ganz viele Menschen, die beruflich auch in den sozialen Medien unterwegs sind, die virtuelle Konferenzen abhalten, die eben versuchen, ihren beruflichen Alltag auch im Netz mit sozialen Medien oder mit professionellen sozialen Medien zu regeln. Sind diese virtuellen Konferenzen genauso gut wie die, die vor Ort stattfinden?
Ja, es ist ja auch nicht so, dass jedes Vor-Ort-Meeting immer super effektiv ist. Das hängt ein bisschen davon ab, wie groß das Meeting ist, wie lange ich die Leute kenne, wie gut die Technologie ist. Aber im Wesentlichen kann das auch sehr gut funktionieren. Ich bin jetzt auch seit 10 Tagen im Homeoffice und es geht sehr gut. Ich war aber auch früher schon mal in einem europäischen Projekt mit Leuten, die man nicht kannte, in einem Skype-Call. Und das war immer ein Drama, weil nie alle pünktlich da waren, dauernd irgendjemand rausgefallen ist, irgendjemand nicht zu verstehen war. Also wir haben da auch eine große Varianz.
Wenn Sie die Corona-Kommunikation von Wissenschaftlern generell beurteilen sollten und wollen, läuft das ganz gut im Moment, wenn man sich anschaut, wie viele Wissenschaftler präsent sind in den sozialen Medien, in den klassischen Medien, in Livestreams? Ist das richtig, was da passiert?
Ja, ich finde das gerade als Wissenschaftlerin eigentlich sehr gut, wie das im Moment läuft. Ich finde, die machen das auch alle sehr gut. Also das verhilft der Wissenschaft ja quasi zu einer neuen Popularität. Die sind eigentlich in der Lage, die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien sehr gut allgemeinverständlich zu erklären und gleichzeitig aber auch noch diese Unsicherheit, die damit verbunden ist und dass sich nach 3 neuen Studien das schon wieder ein bisschen ändern kann, das rüberzubringen. Das finde ich, machen die ganz hervorragend.
Funktioniert es tatsächlich gut oder hat ein normaler Konsument von Nachrichten, von Posts im Internet eher das Gefühl, da sagt A, das ist was anderes als B und B was anderes als C und die Wissenschaftler versuchen sich gegenseitig sozusagen die Öffentlichkeit zu stehlen, indem sie immer populärere, immer spektakulärere Meldungen produzieren?
Es gibt beides. Also es gibt schon ein paar Leute, die dadurch verunsichert werden, dass eben die Befundlage doch ein bisschen schwierig ist. Ich habe aber neulich auch eine Studie gelesen, dass ein Großteil der Leute schon auch ganz gut, wenn diese Unsicherheit vernünftig kommuniziert wird, da auch ganz gut mit umgehen kann.
Und wenn Wissenschaftler, wie sie das ja jetzt tun, direkt mit dem Endverbraucher, mit dem Bürger in Kontakt treten und eben nicht mehr diese Zwischeninstanz von Journalisten, von Wissenschaftsjournalismus, von Pressestellen brauchen und benutzen, ist das gut oder funktioniert das eben auch mal nicht?
Also ich kenne Studien und habe auch selber welche gemacht im Bereich von Marketingkommunikation oder organisationaler Krisenkommunikation, weil wir ja doch seit einigen Jahren auch das Phänomen haben, dass eben auch Marken oder Unternehmen über soziale Medien direkt mit ihren Kunden und Kundinnen in Kontakt treten. Und da zeigt sich eigentlich schon, dass das positive Effekte hat, vor allem wenn sie eher in so einem informellen Stil mit den Leuten sprechen oder dann eben auch auf Kommentare reagieren, sodass es nicht komplett einseitig ist. Also würde ich jetzt ähnliche Effekte auch da erwarten.
Weil es dann wärmer ist, weil es authentischer ist, weil es empathischer ist?
Genau, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also Authentizität spielt da wirklich eine sehr zentrale Rolle. Das haben wir auch in mehreren Studien gesehen.
Dass die Kanzlerin selbst zum Bürger spricht, dass der Virologe selbst zu besorgten Menschen spricht und nicht dazwischen jemand ist, der das einsortiert, einkastelt und kommentiert.
Ja, genau.
Und ist das etwas, was bleiben wird, wenn die Corona-Krise vorbei ist, dass Wissenschaftler die neuen Kommunikationswege über ihre Arbeit weiter nutzen können und dass Menschen sich auch dafür interessieren?
Sie nutzen es jetzt ja zum Teil auch schon oder man sieht das als Wissenschaftler, dass das immer wichtiger wird, dass man nicht nur nach Publikationen beurteilt wird, sondern schon auch für diesen Transfer in die Gesellschaft sorgen soll. Mit dem Interesse ist es so eine Frage. Also diese Virologen sind natürlich jetzt unglaublich populär, weil jetzt jeder von Corona ja auch betroffen ist. Wenn dann das mal abgeflaut ist und die dann zu irgendeinem neuen Virus, den es vielleicht hier gar nicht gibt, forschen, ist die Frage, ob die Leute sich dann immer noch so brennend dafür interessieren. Auf der anderen Seite geraten dann vielleicht andere Themen wieder mehr in Vordergrund. Also wenn wir jetzt an die Klimaschutzdebatte denken, da gibt es ja durchaus auch sehr viele Wissenschaftler, die dazu Forschung machen.
Generell würden Sie schon eine neue Rolle des Wissenschaftlers oder eine neue auch Arbeitsbeschreibung des Wissenschaftlers jenseits der Forschung sehen. Also mach nicht nur Forschung, bilde nicht nur Studenten aus, sondern rede gefälligst auch mit den Leuten, die dich umgeben und die deine Arbeit finanzieren?
Genau, so einen Wandel sieht man in den letzten Jahren zunehmend.
Und das ist eine gute Entwicklung.
Ich denke schon, ja, weil es ist ja schon so, dass viele von diesen Projekten ja auch mit Steuergeldern finanziert werden und dann sollte das natürlich nicht in für Laien unzugängliche oder schwer verstehbare wissenschaftliche Artikel münden, sondern die Gesellschaft sollte da auch was für zurückkriegen.
Frau Utz, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.